Rohrfunk, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel.
Die Baubranche leidet unter dem Fachkräftemangel. Das gilt auch für den Bereich der Bauleitung. Welche Faktoren und Strukturen müssen sich ändern, um das Berufsbild des Bauleiters für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber attraktiver, moderner und zukunftsfähiger zu gestalten? Darüber sprechen wir heute mit Professor Dr. Manfred Helmus. Er leitet das Lehr- und Forschungsgebiet Baubetrieb an der Bergischen Universität Wuppertal. Wie immer ist natürlich auch Benedikt Stentrup, Geschäftsführer der Sanierungstechnik Dommel, mit von der Partie. Ja, erstmal herzlich willkommen.
Ja, gerne.
Ja, danke.
In die Runde. Ich freue mich. Herr Professor Helmus, wenn wir uns jetzt die Bauleitung gerade angucken, wird ein Großteil der Positionen mit den sogenannten Babyboomern belegt, die ja demnächst halt in Rente gehen. Was machen wir dann? Haben wir ein Problem?
Wir haben auf jeden Fall ein Problem. Also das kann man sagen. Ich gehöre ja auch zu dieser Generation und ich also nur so vielleicht ein paar Zahlen. Wir hatten 2000 hatten wir noch unter 30-Jährige in der Bauleitung 10%, zwischen 30 und 40 30% und 40 Jahre und darüber 30%. 2018 lesen die letzten Zahlen. Hatten wir unter 30 noch 9%, zwischen 30 und 40 nur noch 20% und 40 bis 50 32% und über 50 Jahre 47%.
Also heißt, wir müssen auf den Punkt gebracht, in den nächsten 15 Jahren die Hälfte aller Bauleiter ersetzen.
Ja.
Krass.
Wobei das, ja, das geht sogar noch spitzer zu. Ich wollte jetzt die Zahlen nicht noch kleinteiliger machen, aber das sind jetzt die über 50-Jährigen. Wir haben auch sehr viele 60- und 65-Jährige, die also kurz vor der Pensionierung stehen.
Benedikt, erfasst du dieses Zahlenbild bei euch auch?
Bei uns geht's noch. Also ja, wir merken, die Stellen sind schwieriger zu besetzen, als sie das vor 5 Jahren waren. Und wir haben auch Babyboomer, die in den nächsten paar Jahren in Rente gehen. Aber wir haben es zum Glück früh erkannt und relativ früh über eigene Ausbildung, über Werkstudenten etc. hier eine recht heterogene Truppe geschaffen. Also ja, wir haben die alten, erfahrenen Hasen, aber wir haben auch ein paar, ich setze mal salopp, junge Wilde, die hoffentlich dann die Lücken füllen können. Also, aber wir merken das, egal wo wir hingucken, also auch bei Auftraggebern, bei planenden Büros, bei Lieferanten, also eigentlich haben alle diese Sorgen, die am Markt sind. Das passt schon.
Wobei die Bauleitung natürlich zentral ist, ne? Das ist eine zentrale Funktion innerhalb der Wertschöpfung, ne? Und Sie sprachen das gerade an, Sie haben gesagt, junge Wilde und erfahrene Hasen. Das wäre für mich nämlich auch noch so ein Themenbereich. Das ist ja nicht nur ein Problem der Besetzung von Stellen an und für sich, das ist sicherlich das größte Problem, aber es geht ja auch darum, dass ein irres Potenzial an Wissen verloren geht, an Erfahrung und so, die dann weg ist und die man auch nicht so ohne weiteres einfach durch junge Leute direkt von der Uni, ich komme ja von der Uni, ich weiß ja, was unsere Leute nachher können. Und jeder, der an der Uni war oder an der Hochschule studiert hat, weiß auch, dass er nicht viel weiß, wenn er in den Beruf einsteigt. Und gerade in der Bauleitung, da sind diese Erfahrungen unheimlich wichtig. Und das geht ja auch verloren. Das
muss man sehen. Ja, und da sind mit Sicherheit ja in den letzten Jahren die Anforderungen auch eher gewachsen an die Bauleitung. Also ich muss interdisziplinärer denken, ich habe mehr Überschneidungen. Die Anforderung an die Kommunikation untereinander ist höher geworden. Ich brauche eine höhere soziale Kompetenz, um eben auch als in leitender Funktion andere Kollegen zu begeistern. Also da sind die Anforderungen mit Sicherheit gestiegen.
Wobei, da bieten die jungen Leute natürlich auch Chancen. Also die, was so die Kommunikationsmethoden angeht, den Einsatz von Digitalisierungstools und auch die soziale Kompetenz, haben die jungen Leute ein anderes Verständnis häufig als die ältere Generation, also meine Generation, die noch so dieses Bild hat des Bauleiters, ja meist auch männlich geprägt, der die Baustelle managt, der Chef ist und so. Und die jungen Leute sind mehr so zu Teamarbeit und zum konstruktiven Miteinander. Das wollen die sogar. Und da sehe ich Chancen an der Stelle.
Mit welchen Argumenten, Benedikt, gewinnst du Personen für dein Unternehmen oder für die Position des Bauleiters?
Also zum einen bin ich mir recht sicher, dass bei uns das Gesamtpaket stimmt. Und da ist ja auch der Generation, die demnächst die Hochschulen verlässt, nicht nur die Vergütung wichtig, sondern eben auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten, modernes Arbeitsumfeld. Und bei uns, denke ich, wir punkten ganz viel auch mit unserer Unternehmenskultur. Das mache ich daran fest, dass wir also auch Bewerber aus unserem Unternehmensumfeld bekommen. Also Leute, für die wir zum Beispiel schon als Auftragnehmer gearbeitet haben oder die uns irgendwie anders im Markt wahrgenommen haben und merken, ey, bei Dommel, da passt aber irgendwie das Betriebsklima oder die Stimmung oder der die Geräte und der Fuhrpark, mit dem wir unterwegs sind, so dass man da schon auch ein bisschen stolz sein kann. Und das ist ein Argument. Und das zweite ist der Beruf des Bauleiters. Den finde ich viel, viel attraktiver als eine Ingenieurstelle im verarbeitenden Gewerbe, weil bei uns sieht man, wie ein Bauwerk entwickelt wird, wie es entsteht. Und man sieht abends, was sich getan hat. Also ich weiß nicht, ist das sicherlich für einen Konstrukteur im Maschinenbau auch spannend, wenn er dann nachher irgendeinen Achsschenkel oder irgendwas sieht. Aber ich finde, bei uns im Bau kann man noch mit am besten sehen, wie etwas entsteht. Und das macht einen schon stolz. Und das ist also auch ein Argument, die Leute, die so ein bisschen, ich sag mal, Beton im Blut haben, die machen das, glaube ich, auch häufig aus Überzeugung.
Das ist sehr nachhaltig. Das Beton im Blut, meine ich, das müssen wir nochmal ersetzen.
Ja gut, wir arbeiten ja auch an Alternativen. Ja,
das stellen wir sehr deutlich fest, die jungen Leute wollen einen nachhaltigen. Also das ist ein Problem unserer Branche für die jungen Leute, dass wir immer noch das Image haben, nicht besonders nachhaltig zu sein, sind wir ja auch nicht, wenn man ehrlich ist. Und dass wir andererseits die jungen Leute auch unbedingt was nachhaltig, einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten wollen. Bitte verstehen Sie mich, das ist
nicht Professor. Nee, also gut, also das ist natürlich, aber den Bogen kann man natürlich auch speziell zu uns jetzt super spannen. Ne? Wir dichten ja Abwasserkanäle ab, was natürlich in Zeiten von Wassermangel und wir brauchen alle klares Wasser. Also diesen, ich sag mal, Social Impact oder Environmental Impact haben wir ja in der Kanalsanierung ganz offensichtlich. Ne? Aber da haben Sie schon recht, ne? Das müssen wir nach außen tragen, damit das auch so wahrgenommen wird.
Ja, Herr Professor Helmus, Sie haben ja in einem Forschungsprojekt das Thema moderne Bauleitung genauer betrachtet. Und da sind wir genau bei diesen Erwartungen, die an diese Stelle gestellt werden. Wen haben Sie befragt und welche Erkenntnisse haben Sie da gewonnen?
Wir haben am Anfang, ich glaube, 287 Studenten befragt in ganz Deutschland. Da war auch eine große Bereitschaft auch meiner Kollegen, sowohl an Fachhochschulen als auch an Universitäten uns dazu unterstützen, dass wir auch einen guten Rücklauf hatten. Die waren im Durchschnitt so 24 Jahre alt und wir haben dann noch 28 Bauleiter, 18 Geschäftsführer und 6 Mitarbeiter aus verschiedenen Verbänden, berufsständischen Verbänden befragt. Das ist die Datenbasis gewesen und da haben wir ganz viele Erkenntnisse daraus gesammelt. Also beispielsweise gibt es zwischen den Geschäftsführern und den Bauleitern und erst recht den Studenten große Diskrepanzen in der Wahrnehmung. Also bei der Firma Dommel ist das ungewöhnlich. Das ist nicht die Regel. Also im Regelfall ist es immer noch so, gerade in den kleinen Bauunternehmen, dass man da eine Erwartungshaltung an die Bauleitung hat, die von der jungen Generation überhaupt nicht mehr gesehen wird. Also da gibt es eine große Diskrepanz. Und ganz frappierend war für mich auch, dass selbst die Studenten am Anfang kaum wissen, was Bauleitung ist. Da gibt es ein riesen Wissensdefizit. Ich meine, wenn ich Bauingenieurwesen studiere, dann habe ich so immer die Erwartungshaltung gehabt, dass man sich zumindest vorher ein bisschen Gedanken darüber macht, was man so nachher machen kann. Aber die sind alle eher so in Richtung Planung und so weiter unterwegs. Und das Thema Bauleitung ist gar nicht präsent. Und die haben auch überhaupt keine Vorstellung, was Bauleitung bedeutet. Also diese spannenden Aspekte, die wir ja gerade gehört haben, die werden nirgendwo richtig kommuniziert. Und das ist auch ein wichtiger Ansatzpunkt, glaube ich, dass wir früher zumindest den Studenten, die wir ja schon sozusagen im Boot haben, klar machen, dass Bauleitung ein hochattraktives Betätigungsfeld ist und nicht nur die Planung und was es sonst noch so alles gibt. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis für mich gewesen aus dem Projekt.
Wenn ich so klischeemäßig an Bauleitung denke, dann denke ich an jemanden, der steht auf der Baustelle und erklärt anderen Leuten, was zu tun ist. Das ist vielleicht noch so die gröbste Vorstellung, die jemand haben kann, wenn er allein sich diesen Begriff überlegt. Und da hat jetzt ja New Work erstmal nicht so viel mit zu tun.
Also da muss man, glaube ich, erstmal den Begriff New Work nochmal definieren. Da gehört ja nicht nur dazu, dass ich flexible Arbeitszeiten habe, sondern eben auch diese Dinge wie Sinnhaftigkeit meines Tuns, die Perspektive für persönliche Weiterentwicklung, ein digitales Arbeitsumfeld, das sind ja alles Dinge, die zu diesem New Work Begriff, also die muss man schon ein bisschen größer aufspannen. Und wenn ich das alles zusammennehme, dann kann die Baubranche da doch eine ganze Menge bieten. Also wir sind ja in vielen Unternehmen sowas von durchdigitalisiert. Egal, ob das jetzt mit Vermessungstechnik ist oder bei uns mit Kameradaten, dass man vielleicht nicht mehr so ganz so starre Arbeitszeiten haben sollte, wenn man heute ein attraktiver Arbeitgeber sein möchte. Es hat sich auch wirklich zu den meisten jetzt auch durchrumgesprochen. Und dieses flexible Arbeiten habe ich ja doch, also die IT-Möglichkeiten sind ja da. Und klar gibt es Präsenzzeiten auf der Baustelle oder gerade bei Großprojekten spielt sich da natürlich viel auch im Baufeld ab. Aber jetzt bei unserer Projektstruktur ist das überhaupt kein Problem, wenn man mal einen halben Tag von zu Hause eine Rechnung schreibt oder ein Angebot erstellt. Für mich persönlich komme ich dann nur immer an eine Grenze. Als Bauleiter bin ich auch Führungskraft und ich habe auch eine gewisse Vorbildfunktion. So, und unsere aller Gehälter hier im Wasserkopf werden von den Leuten erwirtschaftet, die draußen an der Schippe stehen. So, und das ist für mich eigentlich so die größte Herausforderung in der Baubranche, dieser Spagat zwischen New Work im Büro, da haben sich alle lieb und tanzen um den Obstkorb herum, und die Jungs draußen müssen bei jedem Wetter teilweise wirklich harte körperliche Arbeit leisten. Und das ist für mich eigentlich die Hauptherausforderung. Man kann da ganz viel mitnehmen, hier im Büro ist das überhaupt kein Thema. Aber für mich als Unternehmer stelle ich mir die Frage, wie lasse ich die Leute draußen auf der Baustelle davon partizipieren?
Wir haben unser Projekt so aufgebaut, dass wir 10 verschiedene Arbeitsmodule bauen, weil ich glaube, New Work kann man nicht einfach blind auf alle Unternehmen gleichermaßen ansetzen. Die Bauwirtschaft ist sehr differenziert zu betrachten. Wir haben ganz kleine, wir haben große, wir haben Mittelständler, wir haben welche, die bundesweit arbeiten. Es gibt welche, die vor Ort arbeiten. Also ich kenne Bauunternehmen, die sagen zum Beispiel, dass kein Mitarbeiter nachts nicht zu Hause ist. Also das ist ja auch ein wahnsinniger Vorteil schon für viele Mitarbeiter. Ich kenne aber auch Unternehmen, die im Gleisbau unterwegs sind, die bundesweit arbeiten, bei denen das gar nicht geht. Bei Ihnen wird das ja auch vielleicht so sein.
Aber es ist so ein Mix.
Deswegen sind wir der Meinung, es gibt keine Lösung für alle, sondern wir müssen eine modularisierte Lösung entwickeln. Und da haben wir dann so Themen wie Arbeitsort, Arbeitszeit, verschiedene Gedanken, wie man oder Problemlösungen, die wir da erarbeiten und dann dem Unternehmen anbieten. Und man kann sich dann einen Mix daraus suchen für das eigene Unternehmen. Also so ein Beispiel, das ich vor Jahren schon auf dem Schirm hatte, war die Assistenz der Bauleitung. Da habe ich, die Idee ist mir vor irgendwie 15 Jahren oder so mal gekommen, da haben wir auch ein Forschungsprojekt zu gehabt, weil ich mir ja immer die Frage gestellt habe, warum muss eigentlich jemand in der Bauleitung in bestimmten Größenordnungen natürlich nur auch wirklich Arbeiten machen, für die die Person eigentlich maßlos überqualifiziert ist. Das würde kein Arzt machen, das würde ein Rechtsanwalt nicht machen, das würde kein Pharmazeut machen. Die haben alle Assistenten, die dann eine andere Qualifikation haben und auch andere Aufgaben übernehmen. Und warum kann man so ein Modell nicht in der Bauwirtschaft auch fahren? Dass man also eine Assistenten hat, das Leute, die vielleicht ihr Studium abgebrochen haben oder die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr eine Poliertätigkeit übernehmen können oder so, die man ein bisschen weiterentwickelt, ein bisschen fortbildet oder weiterbildet, die dann die Bauleitung entlasten. Oder Teams, warum können Bauleitungen aus einem Tandem bestehen? Das muss ja nicht unbedingt immer eine Person sein. Wenn jetzt also zwei Personen, die mal eine Familienphase einlegen wollen, können zusammenarbeiten. Oder ein ganz interessantes, wir haben Firmen, die mitwirken in diesem Projekt, also um uns zu spiegeln in der Praxis. Und ein Unternehmen bietet planmäßig ein Sabbatical an. Habe ich auch vorher noch nie gehört. Also die sagen ihren Leuten, ihr könnt bei uns ein Jahr oder ein halbes Auszeit nehmen, ihr müsst es uns nur rechtzeitig anmelden. Also da muss ein Vorlauf von 1,5 Jahren sein, dann können wir das planen. Aber das bieten wir euch an. Das geht also auch in der Bauwirtschaft. Und da sind eine ganze Menge Ideen, die wir jetzt zusammentragen. Das Projekt läuft ja noch. Und am Ende soll es einen modularisierten Katalog geben, wo man dann sich für seine Unternehmen die Lösungen raussuchen kann, die man glaubt, umsetzen zu können.
Jetzt ist das Sabbatical ein ganz gutes Beispiel zwischen alter und junger Generation. Ich habe da jetzt gerade was drüber gelesen, dass wir im Moment dass im Moment zu viele Generationen quasi aufeinandertreffen, die nicht mehr miteinander kompatibel sind.
Ja, aber das ist jetzt doch genau die Chance. Also das ist doch jetzt das Gute. Die Älteren, die bald in Rente gehen, sind noch da. Und wenn du es jetzt schaffst, die Jüngeren an Bord zu holen, dann könnt ihr Wissen noch abgeben. Also bei uns, wir haben ja hier in der Bauleitung ein sehr heterogenes Team. Also der Älteste ist Anfang 60 und die Jüngsten sind gerade Mitte 20. Ja, natürlich haben die unterschiedliche Werte und Prinzipien irgendwo. Aber das funktioniert auch super. Der Ältere lässt sich dann irgendein IT-Problem lösen, was er alleine vielleicht nicht schafft, weil er in der Software nicht so fix ist. Aber die Jüngeren fragen auch, du hast doch da und da mal so ein Projekt gehabt. Wie hast du denn das damals gemacht? Also bei uns, ich glaube, das ist auch so ein Thema von, ja, weiß nicht, von Kultur oder Offenheit oder Toleranz. Ich weiß gar nicht, wie ich es richtig nennen soll. Aber das kann sich auch gegenseitig befruchten. Ich bilde mir ein, dass sich das hier bei uns eigentlich ganz gut befruchtet.
Ich bin fest davon überzeugt, das muss von oben gelebt werden. Das muss eine Unternehmenskultur geben, die das zulässt und fördert. Und wenn man das macht, dann kann man auch die Generation da etwas zusammenbringen. Natürlich wird es immer unterschiedliche Wahrnehmungen geben, das ist ja ganz klar. Also in meiner Generation zum Beispiel, als ich das erste Mal Sabbatical gehört habe, an der Hochschule gibt es das ja schon länger, da habe ich auch gedacht, was soll das, so ein Mist, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber wenn man dann eigene Kinder hat und sieht, dass die auch schon alle ganz anders gestrickt sind, dann, ich glaube, wenn man ein bisschen offen ist, dann kann man sich auch da mit den jungen Leuten entsprechend zusammenraufen. Und ich sehe das auch als eine Chance, die können sich gegenseitig befruchten, die Generationen da gegenseitig helfen. Und nebenbei bemerkt, ist ja in der Bauwirtschaft im Moment einfach die blanke Notwendigkeit da. Ich habe ja die Zahlen genannt, die Kräfte fehlen, die werden noch mehr fehlen. Und wer da nichts tut und wer sagt, ich mache so weiter wie bisher und ich gehe davon aus, dass die Leute bei mir Schlange stehen und ich kann mit denen machen, was ich will, ich übertreibe nicht. Früher war das so. Und das muss passieren. Und wenn die Unternehmenskultur dann das zulässt, dann ist das ein sehr schlechtes Zeichen für das Unternehmen, für die Zukunft.
Ein Punkt, der sich vielleicht auch geändert hat in den letzten Jahren, ist ja in allen Bereichen auch so die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf. Welche Tools, wir haben vorhin so ein bisschen von digitalen Tools gesprochen, die das Ganze erleichtern können. Welche Möglichkeiten gibt es da noch, um das Ganze zu flexibilisieren und auch auf dieses Bedürfnis einzugehen?
Ja, also bei uns ist es so, wir haben Remote-Server. Das heißt, du kannst eigentlich, wenn du WLAN hast, kannst du dich von überall einwählen und kommst auch an alles dran. Also das heißt, du kommst an Lieferantenrechnungen dran, kommst an die Angebotskalkulation dran, ans Leistungsverzeichnis, kannst über Teams und Co. irgendwelche Videokonferenzen führen. Dann haben wir ein Cloud-Laufwerk, wo du dir dann deine Unterlagen reinschieben kannst, die du dann überall verfügbar hast. Also die Tools sind ja alle da. Das ist für mich auch nicht das Problem, sondern ich denke, man muss es wollen und man muss natürlich auch die Prozesse im Unternehmen daran angepasst haben. Weil in dem Moment, wo du anfängst, dass Einzelne nicht mehr jeden Tag ins Büro kommen, funktioniert so ein Workflow ja schon nicht mehr, wenn der nur von Schreibtisch zu Schreibtisch funktioniert. Wenn dann nämlich jemand eine Woche nicht reinkommt, dann kann sich das auf dem Schreibtisch alles stapeln, der kann damit nicht arbeiten. Also die Herausforderungen sind eigentlich nicht die Tools, die haben wir alle, sondern dann die Informationswege so zu gestalten, dass der Mitarbeiter auch von überall an die Infos drankommt. Die Situation, dass jemand nicht Vollzeit in irgendwelchen Baubesprechungen sitzen will. Das heißt ja heute auch, es gibt ja genug auch junge Leute, die gerne einen anderen Lebensstil leben möchten, die vielleicht, keine Ahnung, im Leistungssport aktiv sind und das sonst nicht unter einen Hut kriegen. Da gibt's ja, oder vielleicht irgendwie pflegebedürftige Eltern schon haben, mit denen sie noch Zeit verbringen möchten. Also Motive gibt's ja wie Sand am Meer. Und ist ja auch da wieder ein Vorteil, dass sowas heute überhaupt geht. Also früher, als ich noch eine Generation zurückdenke, mein Vater, die hatten damals die ersten Funkgeräte in ihren Bauleiterautos und dann war der hier, 20 Kilometer um die Kirchturmspitze erreichbar. Aber die haben auch gebaut und die Baustellen funktionierten auch. Ne? Da müssen wir uns vielleicht auch manchmal nicht ganz so wichtig nehmen, nur weil es heute die Möglichkeit gibt, dass jeder immer erreichbar ist. Vielleicht ist manchmal ein bisschen wenig Erreichbarkeit gut, weil das fördert nämlich da auch die Eigeninitiative. Ne? Wenn ich nicht immer wen fragen kann, wie ich das Problem lösen soll, dann muss ich mir auch mal selber eine Lösung einfallen lassen. Ne? Also das ist, ich denke, das ist ganz schwierig, weil man das immer von verschiedenen Seiten sehen kann. Und mir ist wichtig, es geht nicht um die Tools, sondern du musst halt als Unternehmen gucken, dass deine ganzen Prozesse dazu passen, weil sonst landen die Sachen auf Schreibtischen, ja, wo gar keiner sitzt.
Das kann ich nur unterstützen. Also wir sagen, wir forschen ja schon seit vielen Jahren in dem Bereich, wir haben immer gesagt, erstmal müssen die Prozesse stimmen, dann kann man die digitalisieren und nicht umgekehrt. Das ist vollkommen falscher Weg. Und wenn da die Basis da ist, also wenn die Infrastruktur da ist, dann funktionieren auch Modelle wie Tandems, wie Teilzeit arbeiten, wie Elternzeiten, wie Homeworking und all diese Dinge im Mix vielleicht, die dann je nachdem Baustellen, die ortsnah, also heimatnah sind in der Phase, wo man Kinder hat, oder da kann man Lösungen entwickeln, die den Eltern gleichermaßen entgegenkommen. Da bin ich fest von überzeugt. Also ein Gleisbauunternehmen ist da sicherlich etwas schwieriger, auch klar, nur mal als Beispiel, als jemand, der regional in einem bestimmten Gebiet vor Ort baut. Aber das geht, das muss gehen. Also davon abgesehen, das kann ich nur wieder betonen. Also wir müssen dahin kommen, weil wir sonst wechseln. Wir haben ja nicht nur die Konkurrenz um die jungen Leute innerhalb der Branche in den Unternehmen, sondern ja auch zu anderen Branchen. Also es werden ja überall Fachkräfte gesucht und das geht ja schon vom Studium los und wir gewinnen ja nicht genug Leute, die ins Studium kommen. Und da stehen wir in Konkurrenz zu ganz vielen anderen Bereichen, die alle Fachkräftemangel haben. Und wenn wir da jetzt sagen, wir machen das alles nicht, das geht alles nicht, bei uns ist alles anders, dann laufen wir da sowas von vorne Wand, da rede ich schon seit Jahren von. Ich komme mir manchmal vor wie so ein Missionar vor, da. Das ist vielleicht auch penetrant, tut mir leid dann, aber das ist einfach, ich weiß nicht, allmählich habe ich so den Eindruck, schon in den letzten Jahren ist es in die Unternehmensspitzen richtig reingesickert, die haben es jetzt echt verstanden. Ich bin ja auch in einem Aufsichtsrat von einem Unternehmen oder im Beirat von einem anderen, in unterschiedlichen Bereichen und die haben das allmählich kapiert, das kommt da an, aber das ist noch nicht lange. Also das hat wirklich lange gedauert, bis denen diese Zahlen mal richtig klar geworden sind, was das für die Zukunft bedeutet.
Ja, wahrscheinlich muss ich auch erstmal ein paar Stellen umbesetzt haben und tatsächlich es wirtschaftlich merken sozusagen in dem Sinne, dass ich wirklich in Nöte komme, damit ich es begreife. Und dann das Begreifen alleine ist noch kein Strukturwandel und auch noch kein Prozesswandel. Also da gehören dann noch weitere Schritte dazu.
Und es ist auch keine Lösung, wenn die Unternehmen sich alle mit immer weiter gesteigerten Gehaltsvorstellungen, hier ein Dienstfahrzeug und da noch irgendwelche Sachen, die Leute sich gegenseitig abwerben. Damit machen wir ja den Pool an verfügbaren Arbeitskräften nicht größer. Wir können ja nur zwei Dinge machen. Wir können effizienter werden bei gleichbleibendem Pool oder wir können versuchen, den Pool zu vergrößern. Die zwei Lösungen gibt es ja nur. Und wenn wir den Pool vergrößern wollen, dann müssen wir an die jungen Leute ran und damit attraktiver werden. Da sind wir dann bei so Themen wie unser Image und so weiter. Das ist ja ein Riesenthema.
Welche Argumente müssen wir noch nach vorne bringen und besser ausarbeiten, damit es auch bei den Studierenden verstärkt ankommt?
Wir machen ja schon seit vielen Jahren bei uns hier im Wuppertal, die habe ich initiiert, so drei berufsbegleitende Master, weil ich an berufsbegleitendes Studieren glaube. Ich glaube, diese Vermischung von Beruf und Studieren ist top, gerade im Masterbereich. So, da haben wir jetzt gerade eingestartet mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und dieses Thema kommt bei den jungen Leuten sowas von gut an. Ein Kollege von mir hat mir neulich erzählt, von einer anderen deutschen Universität, dass sie zu wenig Studenten hatten. Allmählich gehen die Studentenzahlen runter, überall in Deutschland. Das merken wir jetzt schon deutlich. Und die haben dann ihren Studiengang vom Bauingenieurwesen in Bauingenieur- und Umweltwissenschaften umbenannt und hatten auf einmal mehr Studenten, ohne die Inhalte zu verändern. Und da ist mir nochmal so richtig klar geworden, dieses Thema Nachhaltigkeit ist etwas, was die jungen Menschen ganz massiv anspricht. Und da sind wir ein ganz wichtiger Player. Erstens mal, weil wir im Moment noch meilenweit von der Nachhaltigkeit entfernt sind. Und zum anderen, weil alles, was wir tun, irgendwo auch Einfluss auf Dauer auf die Nachhaltigkeit in unserer Welt hat. Und deswegen sind wir da wahnsinnig. Und das müssen wir mehr verkaufen. Das müssen wir viel mehr rüberbringen, dass jedes Unternehmen in unserer Branche in irgendeiner Form diesen Prozess, dass wir nachhaltiger werden, dass wir eine zirkuläre Wirtschaft entwickeln und so weiter, dass diese Dinge von uns jetzt mitgestaltet werden und dass jeder, der in diese Branche reinkommt, die Möglichkeit hat, in diesem hochspannenden Umfeld daran teilzunehmen und mitzuwirken. Und das wird meines Erachtens noch nicht ausreichend getan.
Ist dieser tatsächlich auch zahlentechnische Impact, also die Bauwirtschaft ist für, ach, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Kohlenstoffemissionen verantwortlich, ja, ne? Also natürlich ist da ein riesen Hebel. Ist das tatsächlich noch nicht so bekannt oder wird es nicht verdreht mit dem, das ist eine Branche, die halt nicht nachhaltig ist, deswegen möchte ich da nicht rein?
Ja, das meine ich ja. Das habe ich vielleicht nicht deutlich genug ausgedrückt. Aber das ist genau das Problem, dass wir einerseits im Moment bei den jungen Leuten noch als diejenigen gesehen werden, die überall nur Beton hinkippen und alles Mögliche abreißen und überall drauf rumfahren und Fläche verbrauchen und alles kaputt machen und so. Jetzt etwas übertrieben. Dass wir aber diejenigen sind, die auch die Mordsveränderungspotenzial in dem Bereich brauchen, weil das ja stimmt, dass aber die Branche das auch will. Ich war jetzt auf der Expo Real, das ist die größte Immobilienmesse der Welt. Da war jedes zweite Wort, ich meine, ist viel Greenwashing, muss man ganz klar sagen, aber jedes zweite Wort war Nachhaltigkeit und Sustainability und so weiter auf den Ständen. Und das hat man ja wohl erkannt, denke ich mal, in den Unternehmen, getrieben auch von den Investoren und so weiter, die in nachhaltige Bauwerke investieren wollen. Und andererseits aber auch der Möglichkeit, die Branche hat. Wir werden die Energiewende zum Beispiel nicht ohne die Bauwirtschaft schaffen. Irgendjemand muss die Fundamente für die Windkraftanlagen bauen. Wir müssen die Offshore-Anlagen bauen und so weiter. Das sind alles Dinge, wo die Bauwirtschaft eine Rolle spielt. Und das müssen wir mehr verkaufen. Wir müssen sagen, ja, wir sind Teil des Problems, stimmt, aber wir sind bereit, uns zu verändern und wir sind aber auch ein ganz wesentlicher Teil der Lösung. Und wenn wir das besser rüberbringen, also ich bin Schirmherr des Karrieretags der Bauwirtschaft NRW und ich halte da immer eine Rede so in dieser Art, ja, und da merke ich, dass da richtig bei den jungen Leuten dann oft auch so, und auch bei den Älteren, die dazuhören, so ein bisschen klar wird, dass wir da mehr in der Hinsicht Imagepflege machen müssen.
Gut, das ist ja dieser Podcast auch ein Teil davon. Nein, aber das ist ja auch dafür sind ja die Zeiten heute super, ne? Es gibt ja über Social Media etc. natürlich auch heute viele Kanäle, die man bespielen kann, um eben auch die jungen Leute zu erreichen. Und mag sein, dass das auch da die Bauwirtschaft nicht zu den digitalen Pionieren gehört, aber auch da haben es viele mittlerweile verstanden. Und es gibt ja, egal in welchem Kanal ich da jetzt gucke, da gibt es ja auch viele, viele tolle Beiträge, die auch zeigen, wie modern die Bauwirtschaft ist. Egal, ob da jetzt eine Drohne millimetergenau irgendein Baufeld vermisst oder andere nachhaltige Dinge. Ich sag mal, wenn man sich mal den Standard von Wärmedämmung in Gebäuden anguckt, natürlich da gegenüber von vor einer Generation, was unsere Gebäude heute einen vielfach niedrigeren Energieverbrauch haben durch bessere Wärmedämmung. Das ist ja auch irgendwo ein Produkt der einerseits der Bauwirtschaft oder der Zulieferindustrie. Manchmal braucht es aber natürlich auch noch ein bisschen politischen Druck dazu, weil ganz von alleine, also von irgendwo muss halt auch ein Anreiz kommen, ne? Und das ist so ein Thema, was ich heute da noch sehe. Wir sind ja auch viel bei der öffentlichen Hand unterwegs. Die Vergabepraxis verlangt halt heute auch noch immer den günstigsten Preis. Und das ist ein schmaler Grat. Ich kann zwar ein sehr grünes Unternehmen sein, aber in dem Moment, wo ich dadurch einen Tacken teurer werde, tue ich mich in der Ausschreibungspraxis wieder ein bisschen schwerer, da mitzuhalten. Also dann schlage ich jetzt wieder die Brücke zum Marketing und Vermarktung unserer Leistung. Also das ist schon alles ein ziemlich komplexer Zusammenhang.
Ne? Die Vergabepraxis ist ein Riesenproblem. Das wissen wir ja auch letztendlich. Aber das zu verändern, ist ein dickes Brett. Ohne dem wird es meiner festen Überzeugung nach nicht gehen. Vielleicht noch zum Image. Ich war einer der vielen Gutachter an der Elbphilharmonie. Und wer behauptet, dass wir eine Low-Tech-Branche sind, den kann ich nur dringend empfehlen, mal durch die Technik-Etage in der Elbphilharmonie zu gehen, wo sie übrigens kaum als Mensch durchpassen. Die ist nämlich so vollgestopft. Das ist unglaublich. Gebäude sind schon lange nicht mehr Low-Tech. Und die Energiewende wird uns noch zu viel mehr Technik in den Gebäuden treiben, als wir das jetzt schon haben. Also wir sind keine Low-Tech-Branche. Also gerade Ihr Unternehmen ist ja auch ein Beispiel dafür. Muss man ja sehen, Sie sind ja eher ein High-Tech-Unternehmen, das auch einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet, meiner Meinung nach. Die im Kleinen, ja, das muss ja auch immer die Elbphilharmonie sein, aber das müssen wir nur mehr verkaufen. Ja, wobei, da muss ich noch einen Gedanken loswerden. Die jungen Leute sind ja auch, also da muss man wirklich auch immer wieder sie zu einer gewissen Demut auffordern. Also die werden ja umworben wie noch nie zuvor. Die glauben alle, wenn sie von der Hochschule kommen, dass sie was können und fordern hohe Gehälter, kriegen einen Dienstwagen und all diese Dinge. Und dass man dabei erst am Anfang steht und auch wirklich was lernen muss, dass man auch lernen muss, mit den Polieren und so weiter zurechtzukommen, dass da viel noch getan werden muss, da fehlt oft die Demut bei den jungen Leuten. Und das ist ein großes Potenzial für Enttäuschung bei den jungen Menschen, aber auch bei den Arbeitgebern. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Aufgabe der Hochschule, dann zu sagen, also bitte, wenn ihr hier rausgeht, dann müsst ihr noch viel lernen. Und ein Dienstwagen ist nicht das allein glückselig Machende, sondern auch das Gehalt nicht, sondern das, die spannende Aufgabe, bei der man viel lernt, das ist viel wichtiger. Und da versuche ich zumindest auch ein bisschen Beitrag zu leisten.
Ich fand das sehr interessant und ich finde, das ist auch ein ganz guter Bogen, mehr Demut. Ja, erstmal herzlichen Dank auf jeden Fall für das Gespräch und den Austausch und den Input.
Ja, gerne.
Macht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, weitere Informationen zu Herrn Professor Dr. Helmus und zum Forschungsprojekt Moderne Bauleitung finden Sie wie immer auch in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie den Rohrfunk-Kanal abonnieren.